wunderschönen und lauten. Einen wunderschönen und einen wunderschönen lauten guten Morgen. Ja, ich denke, jetzt läuft's. Ihr könnt meine Frau fragen, wenn ich etwas Neues bekomme, neues Handy oder irgendwas so, das macht mich ganz nervös. Ich liebe solche neuen Sachen zu erforschen. Ich bin da so ein kleiner Technik-Nerd und da werde ich echt zu einem großen Kind. Und wir hatten jetzt vor 2 Wochen, hatten wir auf der Arbeit einen neuen Laptop bekommen, Windows 11, Martin. Ich erinnere an die letzte Predigt. Ich bin begeistert. Also mir macht es so Spaß, diese neuen Dinge zu erkunden. Was gibt es da Neues? Da sind ja Menschen, die saßen dran, haben rumgeschraubt. Und ich liebe das. Und genau so ging es, als ich mich vorbereitet hatte auf die Predigt mit dem Heiligen Geist. Und das hat mir so eine Freude bereitet, wie so ein kleines Kind. Ich habe gedacht, wow, das steht da wirklich drin. Das ist irgendwie neu. Und ich habe mich so darauf gefreut, einfach dieses auszuarbeiten. Und mit dieser Freude und mit dieser Begeisterung möchte ich heute Morgen mit euch die Bibelstellen anschauen. Achtung, Warnung vorweg, es wird ein kleiner Bibelmarathon. Ich hoffe, ihr seid warm gelaufen. Wenn nicht, streckt euch ein bisschen. Frühsport ist gut. Pfingsten, die Geburt der Gemeinde. Heinrich hat es schon erwähnt. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. 2000 Jahre, ihr habt euch gut gehalten, mehr oder weniger. So fühlen sich 2000 Jahre an. Pfingsten gibt es nicht ohne Ostern, wie Heinrich zu Recht gesagt hat. Ostern gibt es nicht ohne die Geschichte vom Alten Testament, des Pessach und des Schavot. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Pessach, 2. Mose, Vers Kapitel 11, da können wir lesen, wie das israelische Volk aus Ägypten ausziehen will. Und Gott sagt zu dem Volk, bestreicht die Türpfosten mit Blut. Ähnlich, da kommt schon das Kreuz zum Ausdruck und das Blut. Und dann kommt die 10. Plage und Gott straft dann das Volk der Ägypter und des Erstgeburts, die alle Erstgeborenen, die sterben. Auf jeden Fall, er schmeißt dann die Israelis raus und sagt, geht und lasst uns in Ruhe. Und sie ziehen aus ins gelobte Land. Sie wandern dann 7 Wochen, 7 Tage, 49, das sind biblische Zahlen, und sie landen dann in der Wüste Sinai und dann erhalten sie an dem Berg oder beziehungsweise Mose, erhalten sie dort die Tora, die 10 Gebote. Und die Israelis, die feiern das heute noch und die feiern auch Shavuot. Shavuot wird heute eher als Erntedank gefeiert, unserem Erntedank ähnlich. Aber der Ursprung eigentlich, auch im Talmud sagt man, eigentlich feiern die, nachdem wir aus Ägypten freigelassen worden sind, feiern wir, dass wir einen Bund, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat. Und zwar den Bund des Gesetzes. Das steht in 2. Mose 19. Da erhalten sie die Tora, die 10 Gebote. Und Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, den Bund des Gesetzes. Nun, wir feiern Ostern. Und interessant ist, ich habe mal tatsächlich nachgerechnet, am 9.04.2023, das wäre hier, zack, hier sind wir heute, am 28.05. Das sind genau 7 mal 7 Tage, Wochen, 49 plus 1, das ist das, 50. Und genau das bedeutet Pfingsten, wie Heinrich auch erörtert hat, der 50. Tag. Am 50. Tag wurde dann der Heilige Geist ausgegossen. Und was passiert hier im Sinne, und das ist der große Unterschied zu dem israelischen Weg. Hier wird der Geist ausgegossen und hier wird auch etwas Neues kreiert, und zwar der Bund des Geistes. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Okay, ich denke, ich weiß nicht, ob das allen so klar war, ich fand es aber auch interessant, es gibt diese 2 Parallelen und vor allem, und das ist das Wichtige, hier wird ein Bund geschlossen und hier wurde auch ein Bund geschlossen, auf den wir uns als Gemeinde berufen. Ich schaue in die Runde, ich denke, das ist jetzt soweit klar. Ich möchte es runterbrechen auf dich und auf mich. Ostern ist, man kann es mal so nennen, die Bekehrung. Und Pfingsten, ich würde das die Wiedergeburt nennen. Wiedergeburt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und hier möchte ich auf eine wichtige Stelle eingehen. Epheser 1, Vers 13. Ich lese sie ganz kurz. Epheser 1, Vers 13. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, des Evangeliums eures Heils gehört habt, in Christus, und ihr seid gläubig geworden, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also, wir kehren um, wir tun Buße, wir glauben das, was Jesus am Kreuz getan hat, und dann kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Versiegelung. Die Versiegelung ist, musst du dir so vorstellen, wie wenn in deinem Herzen steht, made in heaven. Nicht made in Germany, sondern made in heaven. Du bist jetzt gemacht im Himmel und dann steht drunter Eigentum Gottes. Eine Versiegelung. Wir haben ein Siegel drauf, wie bei so einem Tier, so einem Brandmaler steht drin, du bist mein Eigentum. Du gehörst nicht mehr dir selber. Ich werde darauf später noch eingehen, was es bedeutet, nicht mehr sich selber zu gehören. Wenn man mit Menschen redet über Gott, ich denke, dann haben die wenigsten Menschen so ein Problem mit Gott an sich. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, dann ist es so wie, wo machst du Urlaub? Ich mache in Spanien Urlaub, ich glaube an Gott. Okay, verstanden. Wenn du dann über Jesus redest, dann wird es schon ein bisschen enger, aber man kann auch sagen, ja, er war ein guter Prophet, gute Gedanken, Nächstenliebe, ist auch schön. Aber sobald man auf das Thema Heiligen Geist kommt, da steckt man irgendwie aus, so Geist, ich weiß nicht, die Geburt von Maria, von Jesus, diese heilige Empfängnis und, lass mal. Und beim Heiligen Geist, ich denke, da steigen irgendwie auch manchmal in den Gemeinden selber die Leute irgendwie aus, was soll man damit anfangen mit diesem Heiligen Geist? Und ich finde, wir tun dem Unrecht, wenn wir vor allem Folgendes nicht verstehen. Und wir müssen Folgendes verstehen, dass Gott als Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Sohn, uns eben ähnlich ist, dahingehend, weil wir auch einen Geist haben. Wir haben einen Körper, Somos, und wir haben eine Seele. Auch wir sind Seele. Auch wir sind dreieinig. Und wenn dieser Geist nicht da wäre, dann würde etwas ganz, ganz Wichtiges fehlen. Und zwar das hier. Eine Verbindung von unserem Geist zu Gottes Geist. Und genau das ist das, was der Heinrich vorgelesen hat in Römer 3, Vers 16. Sein Geist sagt unserem Geist. Sein Geist spricht mit unserem Geist. Wenn es diese Verbindung nicht gäbe, dann wäre es nur Religion. Jesus ist nicht gekommen, eine neue Religion zu stiften. Es muss etwas passieren, dass irgendetwas auch tatsächlich in unserem Leben geschieht und sich offenbart. 2. Korinther 4, Vers 16 heißt es ja auch, es gibt einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Und der äußere Mensch, der verfällt. Je älter man wird, kann man dem vielleicht zustimmen, aber der innere Mensch wird täglich erneuert. Der innere Mensch. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, da heißt es, er selbst aber Gott des Friedens, er heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist, eure Seele und euer Leib untadelig bewahrt werden. 1. Thessalonicher 5, 23. Oder denkt an die bekannte Stelle, Hebräer 4, das Schwert des Geistes, das Schwert Gottes, es ist lebendig und es tut scheiden zwischen Seele und Geist. Also wir haben dieses Konzept auch von der Bibel her, dieses Konzept gibt es, aber das Wichtige ist, wenn wir diese Verbindung nicht hätten, und deswegen ist es für mich eine logische Schlussfolgerung, dass es den Heiligen Geist geben muss. Ansonsten ist es irgendwie so eine Buchreligion und ich lese etwas, Rudi, du musst jetzt das und das machen, Richtung Osten beten, nicht rauchen. Dann versteht ihr, das wäre eine Buchreligion. Es muss tatsächlich etwas passieren und die Kraft muss sichtbar sein. Ich habe einen interessanten Vers gelesen. Gottes Kraft muss sichtbar sein in unserem Leben. Und ich habe ein Lieblingszitat, das sage ich öfters, Gott zu kennen bedeutet, von Gott verändert zu sein. Wenn einer sagt, mein Vater ist reich und lebt wie eine arme Sau, dann passt was nicht zusammen. Dann lügst du. Dann ist dein Vater nicht reich. Weil ein guter Vater würde dir auch alles geben. Es wäre sichtbar, dass du von diesem Vater abstammst. Und wenn jemand sagt, ich bin Christ, und man sieht es in seinem Leben nicht, dann würde ich das schon hinterfragen. 1. Korinther 4, Vers 19. Paulus, der kann nicht mehr. Da gab es einige in Korinth, die haben ihn ziemlich genervt. Und dann sagt er in Vers 19, doch ihr werdet sehen, wenn es der Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer. Ah, der war schon stinkig. Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, also auf Meinungen, natürlich auf Gottes Wort, aber das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, Vers 20, sondern auf Gottes Kraft. Der Heilige Geist ist der Geist, der auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Wie kann dieser Geist, der an Pfingsten der Gemeinde gegeben wurde, der mir gegeben wird mit meiner Bekehrung, wo ich versiegelt bin, wie kann es sein, dass dieser Geist in meinem Leben keine Kraft hat? Das kann nicht sein. Ich bin überzeugt, dass dieser Heilige Geist wirkt und auch heute noch wirkt. Und ich hatte den Eindruck bei der Vorbereitung, ich möchte 4 Eigenschaften, die mir so bewusst geworden sind, einfach durch ein paar Bibelverse mit euch durchgehen. Und ich möchte auf den Heiligen Geist vertrauen, dass er euch, dir bewusst macht, was heute dran ist für dich, für mich. Du musst am Ende der Predigt nicht alles wissen, aber das, was der Heilige Geist dir heute bewusst macht, ich bitte darum, hör darauf, was der Heilige Geist zu dir redet. Okay, 4 Eigenschaften. Was macht der Heilige Geist denn eigentlich? Es gibt natürlich viel, viel mehr als nur diese 4. Ich fange an mit Johannes 14, Vers 17. Einige Stellen hat der Heinrich schon gelesen, das ist gut. Johannes 14, Vers 17, da heißt es, die erste Eigenschaft des Heiligen Geistes, er ist der Geist der Wahrheit. Wahrheit schreibt man mit H. Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit, oder ich nenne es mal der Wahrheitsbringer. Er bringt die Wahrheit in unserem Leben ans Licht. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr Gemeinde Raschet, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist, er wird in euch sein. Übrigens, von wo erwarten wir eigentlich Veränderung eines Menschen? Erwarten wir die Veränderung eines Menschen von außen oder von innen? Eine Veränderung, wie wir es gerade gelesen haben, kann nur von innen kommen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er wirkt von innen. Und wenn wir versuchen, von außen Dinge zu gestalten, ich lese jetzt mehr Bibel und ich erzähle es, das sind Äußerlichkeiten. Bibellesen ist gut. Aber wenn ich das mache, um nur nach außen hin zu scheinen, ich komme jetzt hierher und habe dann, die größte Bibel und es sind Äußerlichkeiten. Veränderungen können nur von innen kommen und nur von innen nach außen durch Veränderung des Herzens. Er ist der Geist der Wahrheit. In Johannes 16, Vers 3, 10, gerade eine Seite weiterblättern, da heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Geist, er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Und es ist so, wenn du die Bibel liest, manchmal verstehen wir die Dinge nicht so. Und das Gute ist, und hier haben wir eine Zusage, der Geist der Wahrheit, er wird uns in die Wahrheit leiten. Und wir sollen dafür offen sein und vielleicht verstehen wir nicht alles heute, aber, und oft ist es so, wenn du eine Predigt vorbereitest oder eine Bibelstunde oder sonst was, du liest etwas und denkst dir, boah, ich verstehe das nicht. Das ist gut so. Das ist gut, dass du das nicht verstehst, weil dann hat der Geist Raum, sich zu offenbaren und du kannst Gott danken und sagen, Herr, ich habe es jetzt verstanden, ich danke dir, weil der Geist mich in die Wahrheit geführt hat. Welche Wahrheit geht es denn eigentlich? Welche Wahrheit bringt denn dieser Heilige Geist? Und warum ist das denn so wichtig? Und ich möchte ein Wort lesen von Jesus. Es ist immer gut, ein direktes Wort von Jesus zu lesen. Johannes 8, Vers 32, ein wichtiges Wort. Johannes 8, Vers 32, da heißt es, und ihr werdet, wenn ihr in meinen Worten bleibt, also wenn ihr meine Worte behaltet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weiter unten sagt er, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei. Der Geist der Wahrheit, er kommt und er offenbart die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Bevor ich kurz darauf eingehe, ein wichtiger Satz, hier steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Hier steht nicht, ihr werdet die Wahrheit verstehen. Warum eigentlich nicht? Weil es geht nicht darum, dass wir irgendwas intellektuell verstehen mit unserem Kopf. Die Wahrheit muss durchdringen, um dann zu trennen in meiner Seele und in meinem Herzen. Und dieses Wort erkennen, es ist viel, viel stärker. Josef erkannte Maria nicht. Das ist da geht es um Sexualität. Eine Intimität, die mit diesem Wort ausgedrückt wird. Und die Wahrheit zu erkennen bedeutet, irgendetwas offenbart sich in meinem Leben. Die Wahrheit, die ist nicht eine, ich lese etwas und, ah ja, stimmt, jetzt habe ich es verstanden, die Wahrheit. Wenn wir, die Wahrheit ist explosiv. Die kommt in unser Leben und die verändert uns radikal. Und die Wahrheit erkennen wir und die Wahrheit wird uns frei machen. Interessant ist, Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Später sagt er, der Sohn wird euch frei machen. Also die Wahrheit ist der Sohn. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht ein Lehrsatz. Die Wahrheit ist nicht etwas für richtig halten. Die Wahrheit ist eine Person und diese Person, die wird uns frei machen. In 2. Korinther 3, Vers 17, ein wunderbarer Vers. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was für ein starker Satz. Wo der Geist des Herrn ist, wo ist denn der Geist? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich frage dich, frei wovon eigentlich? Wovon macht uns der Herr frei? Und in dieser Passage, in der wir hier gelesen haben, Johannes 8, das spricht er zu den Pharisäern. Und die Pharisäer sagen, wir sind frei. Wovon sollen wir freigemacht werden? Wir sind noch niemanden Sklaven. Was ja gar nicht stimmt, die waren ja Sklaven, aber lassen wir es mal dahingestellt. Wovon sollen wir denn frei sein? Wir sind doch die Söhne von Abrahams, die Nachkommen. Wir sind frei. Und die haben es nicht begriffen, was Jesus gemeint hat, wovon wir freigemacht werden sollen. Hier steht Vers 34, jeder, du und ich und auch die Leute früher, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wovon möchte der Geist Gottes durch das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat, wovon möchte er uns befreien? Von der Sünde, die uns wie eine Last, die Sünde ist eine Last und die tragen wir mit. Und wenn wir das nicht ablegen und abgeben dürfen bei Jesus, dann tragen wir diese Last mit uns. Wir dürfen die ablegen und der Sohn befreit uns von dieser Sünde. Freiheit bedeutet also, nicht nur frei zu sein von der Sünde. Es geht nicht nur darum, jetzt habe ich diesen Rucksack weg, jetzt bin ich frei, was mache ich jetzt mit der Freiheit? Frei sein bedeutet frei sein von und frei sein für etwas. Und wofür bin ich denn frei gemacht? Wofür möchte denn der Herr uns eigentlich frei machen? Damit wir moralische Supermenschen sind, dass wir keine Fehler machen? Ich denke, wir sind freigemacht worden zur Anbetung. Denkt mal darüber nach, ein Vogel ist frei in der Luft. Ein Fisch ist frei im Wasser. Wo ist der Mensch am freiesten? Wo spürt er diese, wo er aufatmen kann? In dem Moment, wo er, vielleicht ist es dieser Moment, wo man alleine ist, wo man merkt, dass man ein reines Herz, dass Jesus alles vergeben hat. Man ist alleine mit dem Herrn und sagt, und man spürt die Gegenwart Gottes und diese Freiheit in dieser Anbetung, das ist absolute Freiheit. Natürlich ist es schön auf einem See und vielleicht ein Bierchen, man hat gewonnen, weil man Bayern-Fan ist und es ist so schön und dann genießt man das Leben, keine Sorgen. Es ist eine weltliche Freiheit. Aber die Sorgen kommen dann doch zurück und vor allem diese Last der Sünde kommt zurück, weil wir sind nicht frei. Jeder, der sagt, ich bin ein freier Mensch, der lügt. Die Bibel lehrt ganz deutlich, du bist entweder Sklave der Sünde oder du bist Sklave Christi. Du kannst dich aussuchen. Sklave der Sünde bedeutet, du kannst nicht machen, was du willst, sondern du machst das, was deine Begierden wollen, was du willst. Und Sklave von Jesus bedeutet, sein Joch ist leicht. Er befreit dich. Und du kannst aufatmen, weil du stehst in der Abhängigkeit von ihm. Der Teufel, im Gegensatz, er ist der Durcheinanderwerfer. Er belügt, er beschönigt, er verwirrt. Er möchte Gott eigentlich unbrauchbar aussehen lassen. Er verdreht die Wahrheit. Aber nicht nur der Teufel. Auch wir selber schaffen das. Es gibt einen ziemlich harten Vers in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da heißt es ganz simpel, ganz einfach, den Geist löscht nicht aus. Den Geist dämpft nicht, den Geist unterdrückt nicht. Und wir können das. Wir können das mit den Sorgen dieser Welt, mit dem, was ziehe ich morgen an. Wir können uns damit, dadurch können wir den Geist löschen oder dämpfen, unterdrücken und der Geist Gottes kann nicht wirken. Frage. Wenn diese Verbindung in deinem Leben steht, Römer 3, Vers 16, hörst du noch die Wahrheit? Hat der Geist Gottes überhaupt noch Raum in deinem Leben zu reden? Vor allem, kennst du diese Freiheit? Menschen, die den Heiligen Geist in der Fülle haben, diesen Menschen, die frei sind, die sind frei von den Meinungen anderer, da ist keine Menschenfurcht, da ist nur noch Gottesfurcht. Kennst du diese Freiheit? Ist sie sichtbar in deinem Leben? Können Menschen in deiner Gegenwart aufatmen? Ist sie spürbar? Die zweite Eigenschaft, die der Heilige Geist bewirkt, er ist, und ich nenne es mal, ein Jesus-Offenbarer. Jesus-Offenbarer. Ich kann es selbst nicht lesen, aber ein Jesus-Offenbarer. Wir gehen weiter in Johannes 15, Vers 26. Ich habe euch den Marathon versprochen in der Bibel, aber das ist auch gut so, Gottes Wort hier mal reden zu lassen. Johannes 15, Vers 26, da heißt es, wenn der Beistand, der Paraklet, der Anwalt, der Fürsprecher, wenn dieser Beistand gekommen ist, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Johannes 16, Vers 13, 14. Und er, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen, denn von den Menschen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Spurgeon hat mal einen guten Satz gesagt. Der Heilige Geist kommt, damit die Menschen zu Jesus kommen. Fand ich ziemlich treffender Satz. Der Heilige Geist, das ist seine Hauptaufgabe. Er führt immer zu Jesus. Es geht nicht um ihn selbst. Es geht darum, als Person ist er wie Johannes der Täufer. Er richtet immer auf Jesus. Das ist seine Hauptaufgabe, auf Jesus zu zeigen. Und ich finde es interessant, ich weiß nicht, wie viele von euch das biblische Diätprogramm kennen. Das biblische Diätprogramm steht in Johannes 3, Vers 30, da sagt der Johannes, der Täufer, er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Das ist ein gutes Diätprogramm. Er muss wachsen, seine Eigenschaften müssen in meinem Leben sichtbarer sein. Genau, und meine Eigenschaften, die müssen weggehen. Und gleich ein gutes Beispiel, danke Lissy. Bei Kindern ist es ja so, dass da dreht sich ja alles nur um sie. Aber als Erwachsener möchte ich dann, dass sich alles um Jesus dreht. Und ich ordne meine Bedürfnisse und meine Sorgen ihm unter. Wie ist dieser Jesus denn eigentlich, wenn er mehr und mehr zunimmt? Wie ist denn dieser Jesus? Und da habe ich da kam mir natürlich eine sehr, sehr bekannte Stelle. Und zwar in Galater 5, Vers 18. Die ich jetzt nicht markiert hatte. Dann hören wir jetzt das Rauschen der Bibel. In Galater 5, Vers 18. Der Heilige Geist offenbart Jesus Aber wie ist denn dieser Jesus? Welche Eigenschaften hat er denn? Und interessant, Galater 5, Vers 18, da heißt es, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Achtung, wenn wir von dem Geist des Gottes geleitet werden, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Das ist ein so wichtiger Satz, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit, unter dem stehen wir. Und offenbar sind die Werke des Fleisches, des Gesetzes. Also jeder sieht, was eigentlich jemand macht, der nicht den Heiligen Geist hat. Unzucht, Porneia, Pornografie steht hier, Unreinheit, Ausschweifung. Das sind eher so sexuelle Gruppierungen. Aber es geht weiter. Götzendienst, Götzendienst. Den Mammon anzubeten ist Götzendienst. Dem Geld nachzulaufen, das ist eine Wurzel des Bösen, steht in der Bibel. Zauberei, Horoskope, Feindschaften, Streitigkeiten, Eifersucht, Zornausbrüche, wird alles in einer Liste genannt. Finde ich interessant. Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage und Völlereien. Das ist Fresserei. Und dann steht hier weiter, von diesen sage ich euch im Voraus, wer so etwas tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Ein harter Satz. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Fälschlicherweise oft die Früchte des Geistes. Es ist nicht die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes wäre wie, ja, ich mag so Bananen, aber die Erdbeeren mag ich nicht so. Steht hier nicht. Es ist eine Frucht, die vom Heiligen Geist produziert wird. Es ist eine Frucht, die mehrere Facetten hat, aber es ist eine Frucht. Und einige Ausleger sagen so, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt, und dann werden die Eigenschaften aufgezählt. Aber ich lese sie kurz vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, kein Streit, Langmut, ich habe Geduld mit jemandem, Freundlichkeit. Menschen können in meiner Gegenwart aufatmen, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit kann man auch übersetzen mit Selbstbeherrschung. Da schließt sich der Kreis auch mit der sexuellen Herausforderung. Es ist, wenn du ein Problem damit hast, auch vielleicht mit Pornografie, dann ist der Geist Gottes ist da und er schenkt Selbstbeherrschung. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Wort heute Morgen. Nun, wenn ich an all das denke, und ich mir vorstelle, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat. Und er hat auch manchmal hart gesprochen. Also Jesus war nicht ein Schaf, wo immer so freundlich. Er konnte auch mal richtig durchgreifen, Tacheles, und das ist gut. Aber immer war, ich denke so, die Freude, die Liebe, das ist eine Eigenschaft von ihm, die immer trotzdem mitgeschwungen hat. Der Heilige Geist offenbart Jesus und diese Eigenschaften, Galater 5, Vers 22, die dürfen wir uns auch mal gerne nochmal durchlesen. Frage. Oft merkt man ja die Veränderung an einem selber am wenigsten. Also ich merke das nicht und ist auch gut so, weil wir sind ja in eine Gemeinschaft gestellt. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, dass du so anders bist? Also nicht komisch, sondern dass du anders bist. Dass du irgendwie, bei dir ist irgendwie, du bist anders. Da passiert ja was. Du bist anders, weil Gottes Geist in deinem Leben wirkt. Du hast andere Werte. Du hast andere Prioritäten. Hat es dir jemand mal gespiegelt? Oft ist es ja der Ehepartner oder die Kinder, die dann kommen und da sehr gerne und sehr gekonnt den Finger in die Wunde legen, wenn es vielleicht nicht so aussieht. Sieht man Jesus in dir, an dir? Mir ist bewusst, dass aus einem Rudi wird niemals ein Jesus. Aber ich werde Jesus ähnlicher. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich empfehle dir dazu, zu diesem Punkt den Johannesbrief zu lesen, den ersten Johannesbrief. Und da steht drin, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und er bleibt in ihm, der hört auf ihn, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Na, viel Spaß. Aber Jesus hat auch gesagt, ihr werdet auch größere Dinge machen. Also die Zusage haben wir, weil es nicht um mich geht, sondern der Heilige Geist, er ist da und er kann wirken. Und wir zeugen dann und sagen, Jesus, du hast es in meinem Leben vollbracht, nicht ich. Der Heilige Geist wurde sichtbar. Ich komme zu der nächsten Eigenschaft und die ist mir persönlich auch sehr wichtig. Der Heilige Geist, er ist ein Entzweifler. Er ist ein Entzweifler. Das Wortspiel mit einem Entsafter liegt auf der Hand. Was ist ein Entsafter? Ein Entsafter, der zieht Saft raus. Und ein Entzweifler, er zieht den Zweifel raus. Ich lese dazu Römer 8, Vers 15. Das hat der Heinrich vorhin auch richtigerweise vorgelesen. Römer 8, Vers 15, da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selber, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist. Er bezeugt, er macht es sichtbar, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du Zweifel? Hast du Zweifel? Hast du fundamentale Zweifel? Natürlich hast du die. Natürlich hast du die. Ich habe sie auch. Jeder Mensch hat Zweifel. Ich rede nicht vom Unglauben. Ein Unglaube ist eine willentliche Entscheidung. Ich will mit diesem Jesus, mit diesem Gott nichts zu tun haben. Kannst du machen mit den Konsequenzen. Kannst du aber sagen, ich glaube, aber Herr, hilf meinem Unglauben oder hilf mir in meinen Zweifeln. Und jeder hat diese Zweifel. Übrigens ein Atheist, jemand, der an Gott nicht glaubt, auch er hat Zweifel. Vielleicht gibt es ja Gott doch. Also Zweifel gehören irgendwo mit dazu. Und deswegen finde ich aber diesen Vers so wichtig. Und hier stehen zwei Dinge. Hier steht, er hat uns den Geist der Sohnschaft gegeben. Der Sohnschaft bedeutet Adoption. Und Adoption bedeutet, jemand wird aus einem Umfeld herausgeholt, das ihm nicht gut tut. Und er wird adoptiert und wird wie ein Sohn behandelt. Wie ein Sohn. Und genau das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat uns den Geist der Sohnschaft, er hat uns rausgezogen aus unserem Ägypten und hat uns durch den Heiligen Geist adoptiert. Und seitdem dürfen wir auch wissen, wir sind Kinder Gottes. Sein Geist bezeugt, wir sind seine Kinder. Das ist ein wichtiger Satz. Wir sind, nicht wir werden. Wir sind seine Kinder. Aber ich habe heute gesündigt. Du bist sein Kind. Aber ich habe das falsch gemacht. Ich weiß nicht, wie ich weitermache. Aber du bist sein Kind. Und diese Zusage, du bist sein Kind. Und als Kind, wie wir es schön von Lissy gehört haben, als Kind dürfen wir rufen, Papa, Abba, Vater. Das ist ein aramäisches Wort. Abba. Messida wahrscheinlich, ja. Also so stand es in der Übersetzung. Es ist ein Urwort in der Ursprache auf Aramäisch. Ich kann es nicht. Dass ich wie ein kleines Kind rufe, Herr, ich habe so viele Zweifel, ich weiß nicht wie, aber ich rufe zu dir, mein Vater. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Genau. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das auch, manchmal ist es so stark, manchmal sind die Zweifel so stark, dass man sich nur noch schwach fühlt. Man fühlt sich einfach nur noch schwach, nicht mehr zu gebrauchen. Und da gibt es auch einen wundervollen Vers. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wenn du in Zweifel bist, was willst du dann zu Gott beten? Du weißt es selbst nicht. Aber der Geist, er nimmt sich unsere Schwachheit an. Und dann steht hier so ein wichtig, cooles Wort. Er nimmt sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. André, ich weiß nicht, wie man sowas übersetzt. Unaussprechliche Seufzer. Das ist ein Gestammel eigentlich. Ich stehe vor dem Herrn und ich sage, ich muss jetzt hier auch bekennen, viele dieser Predigten beginnen bei mir genau hier. Auch diese Predigt beginnt in dieser Schwachheit. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Und viele dieser Dienste von Männern und Frauen beginnen genau hier in Schwachheit und in schweren Seufzen. Aber der Geist Gottes, er nimmt sich unsere Schwachheit an und dieser Geist der Kraft und der Besonnenheit, der durchdringt uns dann. Frage: Bringst du deine Schwachheit vor den Herrn oder bist du zu stolz? Bringst du deine Schwachheit, die jeder von uns hat, bringst du sie zum Herrn oder bist du zu stolz dafür? In Jakobus 4 heißt es, der Herr widersteht den Hochmütigen. Der Herr widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, dem gibt er Gnade. Er schenkt Gnade, dass wir einen Neuanfang machen können. Und vielleicht ist dieser Punkt für dich dran, dass du wieder neu lernen darfst, schwach zu sein vor dem Herrn, weil darin liegt die Stärke. Und der vierte und letzte Punkt, und da habe ich ehrlich gesagt darum mit gerungen, soll ich diesen bringen oder nicht. Er ist ein Halleluja-Geber. Der Heilige Geist ist ein Halleluja-Geber. Er ist der, oder um es biblisch zu sagen, er ist ein Herrlichkeitsgeber. Wir haben es gleich geschafft. Also, wie Heinrich jetzt gesagt hat, strengt doch mal ganz kurz eure Gedanken und eure Herzen an. Ich lese einen kurzen Ausschnitt aus Wikipedia und es geht um Corrie ten Boom. Sie ist eine Christin, in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Was ich da gelesen habe, man kennt den Namen. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was diese Frau eigentlich durchgemacht hat. Als die Niederlande erreicht und die deutschen Besatzer alle Juden in die KZs verschleppen wollten, versteckte und versorgte Corrie ten Boom mit ihrer Familie mehrere jüdische Familien in ihrem Haus, also hinter einem Verschlag. Also es waren Christen und ihr Vater hat immer gesagt, das Volk Israel, das ist das Volk Gottes und wir sollen es segnen. So, ich kann mir gut vorstellen, wie so ein Joachim. Joachim war genauso einer. Und ihm war das wichtig. Und sie haben als christliche Familie Juden versteckt. Eineinhalb Jahre ging das gut, obwohl es zunehmend schwieriger wurde, ausreichend Nahrung für alle zu beschaffen. Auch ein guter Punkt. Im April 1944 wurde Corrie von einem Kollaborateur eine Falle gestellt. Und sie und ihre Familie wurden denunziert, verraten und sie wurden verhaftet. Schließlich wurden Corrie zusammen mit ihrer Schwester ins KZ Ravensbrück deportiert. Jetzt kommt echt eine interessante Geschichte. Anders als ihre Schwester Betsy ten Boom überlebte sie die Qualen. Mit einer Bibel, die sie bei ihrer Einlieferung ins Lager an den Kontrollen vorbeischmuggeln konnte, hielt sie im Lager heimlich Bibelstunden, um den Lebenswillen vieler Mitgefangenen zu stärken. Also, was muss diese Frau als, ich meine, das lesen wir so, aber überleg mal, du nimmst eine Bibel mit, du weißt ganz genau, wenn die Bibel entdeckt wird, die knallen mich sofort ab. Also das ist ein hundertprozentig. Und sie hat die Bibel mitgenommen, um andere zu bestärken. Nach dem Krieg, sie hat es überlebt, gründete Corrie ten Boom Reha-Zentren für Opfer von Nazi-Gewaltherrschaft und setzte sich für Versöhnung von Opfer und Täter ein. Sie predigte in Niederlanden, auch in Deutschland und über 60 Ländern. Nach einem Vortrag in München, 1947, kam ein Mann auf sie zu, in dem sie den Aufseher aus dem KZ Ravensbrück erkannte und bat sie um Vergebung. Ihr zentrales Thema war Vergebung, die nur durch Gottes Hilfe möglich ist. Finde ich gut. Und sie war auf einem dieser Vorträge und sie liest 1. Petrus 4, Vers 12. Jetzt stellt euch vor, diese Frau mit dieser Geschichte. Und sie ist dann durch viele Länder gereist und hat dann ja auch diese Zentren gegründet. Und sie liest 1. Petrus 4, Vers 12, wo es heißt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Es soll euch nicht befremden. Also tut nicht so, also, es soll euch nicht überraschen. Es wird Verfolgung geben. Sondern begegnet dieser Verfolgung als etwas Freudiges. Ich fasse kurz zusammen. Und dann Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, also wenn ihr, weil ihr Christen seid, ausgelacht werdet, verhöhnt werdet, fertig gemacht werdet, glückselig seid ihr. Und dann kommt der Satz, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Sie liest diese Verse und erzählt die Geschichte als junges Mädchen, hat sie genau diese Verse gelesen. Und sie sagt zu ihrem Vater, Papa, ich kann das nicht. Wenn Verfolgung da ist, und es war ja schon im Kommen, sie haben ja gemerkt, da kommt was. Und sie hat dann gesagt, ich könnte das nicht, ich kann nicht als Märtyrer sterben. Ich habe das nicht, was da jetzt steht, dieser Geist der Herrlichkeit und habe ich nicht. Und dann sagt der Vater, ein weiser Mann, er sagt, wenn du auf eine Zugfahrt gehst, wann gebe ich dir das Geld als Vater? 3 Wochen vorher? 1 Woche vorher? Dann sagt sie, natürlich dann, wenn ich es brauche, an dem Tag. Und er sagt, genauso ist Gott der Vater. Wenn du es brauchst zur Verfolgung, dann wirst du diesen Geist der Herrlichkeit erleben. Und genauso kam es ja. Genauso kam es ja. Sie hatte dann im KZ genau das erlebt, wie der Geist der Herrlichkeit auf sie kam. Und sie konnte das ja berichten. Sie redet diese Stelle und dann sagt sie, und das finde ich interessant, jemand, der im KZ war, erzählt diese Stelle und sagt, und der Geist der Herrlichkeit, was muss das für eine Gegenwart sein? Nun, wir leben hier in Deutschland, wir haben hier keine Verfolgung. Übrigens, die aktuelle Top 3 der Länder ist Nordkorea, Somalia und der Jemen. Und wir haben hier keine Verfolgung in Deutschland. Nicht in dem Sinne, wie ich es jetzt gerade in Nordkorea oder in Somalia vorgestellt habe. Aber eine Sache ist klar, Verfolgung stellt immer eine Frage, wo ist dein Gott? Schau dich an, du brauchst diesen Gott nicht. Schau ihn an, du bist im KZ, wo ist dein Gott? Was nützt dir Gott in dieser Situation? Und Verfolgung haben wir hier nicht. Aber ich denke, wenn du an Krankheit denkst, wenn du an ein Trauma denkst, wenn du schwere Konsequenzen in deinem Leben irgendwie hast, dann stellt genau auch eine schwere Krankheit stellt dir die gleiche Frage. Wo ist denn dein Gott? Schau dich doch an in deiner Krankheit. Schau dich doch an in deinem Rollstuhl. Wo ist dein Gott? Und es heißt, freut euch, seid glücklich. Warum sollen wir uns freuen? Wegen der Verfolgung? Wegen der Krankheit? Sollen wir uns freuen wegen dem Trauma, das ich erlebt habe? Nein. Auch das Kreuz, an dem Kreuz ist nichts Schönes. Das Kreuz ist auch eine hässliche Sache. Krankheit ist hässlich, Verfolgung ist hässlich. Aber wir dürfen, weil der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht, deswegen sind wir glücklich. Weil der Geist und der Geist der Herrlichkeit, er kann im Leid uns ein Halleluja schenken. Im Leid kann er uns ein Halleluja schenken, ein neues Halleluja. Ich möchte zusammenfassen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er führt uns in alle Wahrheit. Und diese Wahrheit will uns frei machen. Ich möchte diese Freiheit. Der Geist, er ist der Jesus-Offenbarer. Er macht Jesus sichtbar. Ich möchte Jesus sehen. Er ist der Endzweifler. Er bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist meine neue Identität. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich brauche das. Und er ist der Herrlichkeitsgeber. Er ist der Halleluja-Geber. In Angesicht von Verfolgung, Leid und Not. Und es ist ganz konkret, vielleicht auch heute Morgen in deinem Leben, da ruht der Geist der Herrlichkeit auf dir. Ich möchte abschließen mit 2 wichtigen Bemerkungen. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Beschäftige dich nicht mit anderen Predigten, nicht mit Podcasts, YouTubes, Insta, Twitter und Co., sondern geh selber zur Quelle des Lebens. Jesus sagt selbst in Offenbarung 22, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens. Warum machen wir das? Warum schauen wir uns so vieles online an und so? Ich verstehe das, wir brauchen es manchmal. Aber wenn wir das nicht täglich machen, dann verpassen wir Folgendes. Und das ist so eine interessante Bibelstelle in Johannes 6, Vers 63. Da sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist, das Fleisch, nützt nichts. Übrigens nicht das Fleisch, nicht dieses Fleisch, nicht Soma, sondern das sündige Fleisch. Das ist ein anderes griechisches Wort, Sarx. Nochmal, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Du willst den Heiligen Geist, dann lest die Bibel. Weil sein Wort ist Geist und sein Wort ist Leben. Du willst leben, dann lest die Bibel. Du willst Freiheit durch den Heiligen Geist, dann lest die Bibel. Und es geht nicht darum, eine christliche Checkliste zu machen. Morgens früh, ich habe Bibel gelesen, super. Überleg mal, jeden Morgen ist der Heilige Geist wie das Manna. Es ist da und ich kann jeden Morgen neu lesen und ich kann jeden Morgen dieses Wunder dieser Wahrheit in meinem Leben erkennen. Wie viel verstreicht dadurch, wenn ich das nicht mache? Es kann auch Abend sein, ist ja egal. Und ich möchte abschließen mit einem geistlichen Prinzip. Galater 6, da heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt mit sich keinen Spott treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, des Fleisches, wer auf diesem Boden sät, der wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Er wird die Sünde ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, der wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden. Und wir können müde werden, bedeutet es. Aber lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir von der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und was ist die Ernte? Die Frucht des ewigen Lebens. Dass Menschen erkennen, ich brauche diesen Jesus. Ich lege diesen Rucksack der Sünde ab. Und ich empfange die Wahrheit durch Jesus Christus und ich werde ein freier Mensch. Von Angesicht zu Angesicht, von Tag zu Tag. Und nochmal die herzliche Einladung, taucht ein in diese Quelle des Lebens und lest die Bibel. Gott helfe uns dazu in Jesu Namen. Amen.